Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, dann hallo zusammen zu einer neuen Folge Quantenradar. Hinter den Mikros sind wie immer
Christoph Kleschig
und Benedikt Wenzel. Ja, heutiges Thema Quantum Education. Es wird um die Ausbildungslandschaft im Bereich oder für die Quantentechnologien der zweiten Generation gehen.
Ja, genau. Und um da erstmal so ein bisschen den Rahmen zu setzen, warum ist jetzt Ausbildung auf einmal so ein wichtiges Thema im Bereich Quantentechnologien, haben wir mal ein paar Zahlen zusammenzutragen, um einfach den Gesamtkontext mal darzustellen. Es ist nämlich so, dass in den letzten Jahren der Bund einiges an Fördermitteln für Quantentechnologien bereitgestellt hat. Wenn man die Zahlen mal zusammensummiert, da haben wir jetzt 650 Millionen Euro, die im Programm Quantentechnologien von den Grundlagen zum Markt bereitgestellt wurden. Dann gab es 2020 nochmal 300 Millionen Euro, die zusätzlich für Quantencomputer verfügbar gemacht wurden für Förderprojekte. Dann gab es das Corona-Konjunkturpaket zur Abmilderung der Folgen der Corona-Krise. Hier wurden auch 2 Milliarden Euro für Quantentechnologien bereitgestellt und letztendlich ist ja jetzt nun im April 2023 das Handlungskonzept Quantentechnologien erschienen und auch da sind wieder 3 Milliarden Euro für Fördergelder bereitgestellt.
Genau, für diejenigen, die die Zahlen jetzt nicht im Kopf mitsummiert haben, insgesamt sind das also circa 6 Milliarden Euro, die bis 2026 an Investitionen, an staatlichen Investitionen dem Ökosystem Quantentechnologien zur Verfügung stehen. Und daraus resultiert natürlich auch ein erhöhter Bedarf an Fachkräften für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.
Genau, denn hinter diesen ganzen Fördermitteln stecken natürlich auch Personalstellen, die besetzt werden müssen. Und da kommt dann das Stichwort Fachkräftemangel einfach zum Tragen. Und ich erinnere mich da mal gerne an ein Zitat von Hans-Jürg Dittus, das ist ein Vorstandsmitglied vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der mal gesagt hat, es herrscht Goldgräberstimmung bei den Quantentechnologien, aber es fehlen einfach die Goldgräber.
Um diese Goldgräber herbeizuschaffen, gibt es auch dedizierte Fördermaßnahmen. Eins davon ist vom BMBF, die Fördermaßnahme Quantum Future Education, Netzwerk interdisziplinärer Aus- und Weiterbildungskonzepte in den Quantentechnologien. Diese Fördermaßnahme läuft seit 2021 und basiert auf dem Programm, was du auch eingangs schon erwähnt hattest, Quantentechnologien von den Grundlagen zum Markt. Ja, und Ziel dieser Fördermaßnahme ist es eben gerade, diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und neue praxisorientierte Trainings- und Ausbildungsprogramme aufzusetzen, gerade auch um die Kooperation zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit den Anwendern aus der Industrie und Wirtschaft in Pilotprojekten zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass entsprechend der Bedarf der Industrie auch Fachkräfte für die Zukunft ausgebildet werden. Und dieses Programm, diese Fördermaßnahme, die läuft auch bis Ende 2029. Im aktuellen Zeitraum 2021 bis 2024 werden 9 Projekte gefördert mit einem Gesamtvolumen von 14 Millionen Euro.
Ja, also man sieht hier, der Staat nimmt da schon Geld in die Hand, um letztendlich Förderprogramme zu schaffen, die hier die Ausbildungslage verbessern, weil einfach jetzt momentan wirklich die Nachfrage nach Expertinnen und Experten im Bereich Quantentechnologien eben durch diese anhaltenden hohen Investitionen relativ hoch ist.
Genau, und der angesprochene Fachkräftemangel ist auch nicht nur gefühlt real, sondern kann auch in Zahlen belegt werden. Wir nutzen jetzt beispielhaft Zahlen der Beratungsgesellschaft McKinsey & Company aus dem Jahr 2023. Dort haben in einer Publikation Analysten eine erhebliche Talentlücke identifiziert. So gab es 2022 weltweit 717 offene Stellen für Jobs mit Bezug zu Quantentechnologie. Und dem gegenüber standen rund 450 jährliche Hochschulabsolventen bzw. Absolventinnen, die für diese Stelle in Frage kommen.
Ja, und die EU verfügt aber eigentlich im globalen Vergleich über eine relativ hohe Konzentration von Quantentechnologietalenten, oder?
Genau, ja, in Europa kommen 303 Talente auf 1 Million Einwohner. In Großbritannien liegt der Wert bei 217. In den Vereinigten Staaten sind es 136 und in China 41 Talente auf 1 Million Einwohner, sodass eigentlich die Ausgangslage in Europa, was Fachkräfte anbelangt, grundsätzlich gut ist, aber durch die anhaltenden Investitionen staatlicherseits, aber auch durch private Investitionen, ja, wird die Talentlücke eben größer.
Ja, und schaut man sich beispielsweise das Angebot an Masterstudiengängen im Quantentechnologiebereich an, so kann man da auch konstatieren, dass sich das Angebot stark weiter ausbaut. Waren es beispielsweise im Jahr 2021 noch 29 Universitäten, die einen solchen Masterstudiengang in Quantentechnologien angeboten haben, so sind es jetzt im Jahr 2022 bereits 50.
Genau, dabei liegen die USA klar an der Spitze. In den USA gibt es allein 16 Bildungseinrichtungen, die Masterstudiengänge in Quantentechnologie anbieten. Die USA werden gefolgt von Deutschland mit 6 Universitäten in 2022, darunter die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Universität München, die RWTH Aachen, die TU Kaiserslautern, die Technische Hochschule Deggendorf, die Universität Würzburg sowie die Universität des Saarlands. Es gibt also in Deutschland derzeit schon einiges an Potenzial, die ja entstehende und bereits existente Talentlücke zu schließen. Dieses Potenzial wird ergänzt, insbesondere aber auch durch Weiterbildungsprogramme. Denn weltweit gibt es rund 350.000 Absolventen und Absolventinnen aus Studiengängen, die einen naturwissenschaftlichen Bezug haben. Und ja, wo es sich anbietet, durch Weiterbildungsmaßnahmen mit Bezug auf Quantentechnologie das Potenzial zu heben.
Ja, damit sind wir eigentlich genau bei unserem Thema der Sendung heute. Benedikt, du hast ein Interview geführt mit Herrn Professor Dr. Widera von der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Da gibt es jetzt nämlich einen neuen startenden Fernstudiengang zum Thema Quantentechnologien. Ja, und Herr Widera verantwortet diesen Studiengang als wissenschaftlicher Direktor. Und ja, hören wir mal rein, was er zu erzählen hat.
Das Expertengespräch.
Ja, zur heutigen Podcast-Folge Quantentechnologie 2.0, ein Ausbildungsthema, begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, Herrn Professor Widera. Professor Widera forscht und lehrt im Fach Physik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, kurz RPTU. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind ultrakalte Quantengase, einzelne neutrale Atome und optisch aktive Fehlstellen in Diamanten, sowie Optimierungsprobleme in Quantenprozessoren, die aus Rydberg-Atomen in Anordnungen von optischen Pinzetten bestehen. Für seine Lehre wurde er mehrfach ausgezeichnet und engagiert sich in der Vermittlung von Grundlagen der Quantentechnologien. Als wissenschaftlicher Direktor ist er zudem verantwortlich für den ab Wintersemester 2024/2025 erstmals startenden Fernstudiengang Quantum Technologies an der RPTU. Hallo Herr Widera.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Laser und Transistoren sind ja bereits seit Jahrzehnten im industriellen Einsatz und quasi praxisbewährte Quantentechnologien, sprich Geräte, in denen die Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik genutzt werden, um einen wirtschaftlichen Mehrwert zu erzielen. Und ja, für Laser- und Halbleitertechnologien gibt es ja bereits ein weites Feld an Ausbildungsmöglichkeiten, sowohl auf Entwicklungs- als auch Anwendungsseite. Die Technologien werden manchmal als Quantentechnologien der ersten Generation bezeichnet. Aber bevor wir jetzt näher uns dem Thema Ausbildungen im Bereich Quantentechnologien 2.0 widmen, vielleicht vorweg, Herr Widera, die Frage, was verstehen wir denn eigentlich jetzt unter den Quantentechnologien der zweiten Generation oder Quantentechnologien 2.0?
Ja, also erstmal eine Sache ist ganz wichtig, die Sie genannt haben. dass natürlich Quantentechnologie, Quantenphysik schon in Anwendungen steckt. Und da haben Sie die wichtigen schon genannt. Und das ist mir schon mal wichtig zu sagen, das ist ja überhaupt nichts Überraschendes. Also das kennen wir schon. Wenn man aber in die Quantenphysik guckt, dann gibt es da einige weitere Vorhersagen, die Anfang des 20. Jahrhunderts absolut überraschend waren. Das ist einmal die Quantenkorrelation oder Verschränkungen. Dass diese Eigenschaften kennen wir aus der klassischen Welt überhaupt nicht. Und andererseits aber auch das technologische Vermögen, Quantensysteme bis hin zum einzelnen System, bis zum einzelnen Atom, bis zum einzelnen Elektron, auch technologisch zu kontrollieren. Was mich manchmal begeistert ist, dass die Urväter der Quantenmechanik ja absolut sicher vorhergesagt haben, wie sich auch einzelne Quantenteilchen verhalten. Schrödinger hat irgendwann mal in einer Veröffentlichung geschrieben, bei bestimmten Fragen zum Verhalten einzelner Teilchen bräuchte man gar nicht weiter drüber nachzudenken. Das wäre genauso unmöglich, die im Labor zu sehen, wie Ichthyosaurier aufwachsen zu lassen. Und das hat sich geändert und das ist mit ein Teil dieser Quantentechnologie 2.0. Wir können jetzt einzelne Quantenobjekte isolieren, kontrollieren und können die zusammensetzen zu größeren Gebilden, deren Eigenschaften wir inklusive dieser quantenmechanischen Verschränkung maßschneidern können. Und dieses Maßschneidern ist für bestimmte Zwecke. Das kann sein, um eine Berechnung zu machen, um einen Sensor zu bauen. Und da sind alle Wege, die unsere Kreativität uns natürlich eröffnet, die können wir beschreiten. Das heißt, nochmal zusammengefasst, für mich ist Quantentechnologie 2.0 das Vermögen, Quantensysteme vom einzelnen Atom, einzelnen Quantenbit zusammenzusetzen und auch die Eigenschaften der Quantenkorrelationen oder Verschränkungen mitzunutzen.
Vielleicht wollte ich noch mal ganz kurz zu den Stichworten Quantenkorrelation und Quantenverschränkung da ein Beispiel geben, was die beiden eher theoretischen Terme, was sich dahinter verbirgt.
Ja, also Quantenkorrelation ist, oder ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für eine klassische Korrelation. Ein berühmtes Beispiel ist so ein Sockenbeispiel. Ja, wenn wir alle normal morgens unsere Socken anziehen, dann wissen wir, wenn wir am rechten Socken schwarzen rechten Fuß einen schwarzen Socken tragen, wird auch am linken Fuß ein schwarzer Socken sein.
Zumindest meistens.
Genau, meistens. Das ist so eine klassische Korrelation, die man auch in der Physik kennt. Ein Beispiel ist Drehimpulserhaltung. Ja, ich weiß, ein System hat einen bestimmten Drehimpuls und dann zerfällt das in zwei Teile. Der Drehimpuls muss erhalten sein. Wenn ich danach nur ein Teil sehe des zerfallenen Systems, kann ich sofort auf den Drehimpuls des anderen schließen. Ja, das ist eine klassische Korrelation. Das Interessante in Quantensystemen ist, dass die eine Korrelation haben können, die auch unabhängig oder auch in verschiedenen Basen bestehen bleibt. Und ein Beispiel sind Photonen. Wenn ich da die Polarisation nehme und ich verschränke die in der Polarisationseigenschaft, dann ist es egal, ob ich in der horizontal-vertikal-Basis messe oder in einer um 45 Grad verkippten Basis. Verschränkte Systeme werden in allen Basen, die ich einstelle, immer volle Korrelationen zeigen. Ein klassisches System wird nur in der Basis, in der ich es präpariert habe, volle Korrelation zeigen. Und das ist mehr, was Quantensysteme bieten können, die klassische Systeme nicht haben. Und das hat Konsequenzen auch für Vielteilchensysteme. Und das sind gerade Sachen, wo man denkt, hofft, weiß, dass sie in Berechnungen oder in Simulationen einen Mehrwert bieten. Und man weiß vor allem auch, dass es Systeme gibt in der Natur, supraleitende Systeme, wo solche Korrelationen intrinsisch enthalten sind.
Okay, und dann zu dem Begriff der Verschränkung.
Ne, das ist schon sehr eng verwandt. Also diese, was ich Ihnen genannt habe, die Polarisationskorrelation, das wäre so eine quantenmechanische Verschränkung. Das heißt, ich habe zwei Photonen, die sind korreliert, verschränkt. Ich benutze das so ein bisschen synonym. Die Feinheiten sind jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Aber ich kann tatsächlich zeigen, dass die beiden in ihrer Gesamtheit mehr Informationen haben, als ich nur gewinnen kann aus der Messung jedes einzelnen Teils. Das ist so ein bisschen die Idee hinter quantenmechanischer Verschränkung.
Okay, also vielleicht nochmal auch zusammenfassend und zur Abgrenzung gegenüber der Quantentechnologien der ersten Generation. Da hatte ich ja eingangs die Laser und die Transistoren genannt, wo wir quasi viel Teilchensysteme technisch in irgendeiner Weise manipulieren, sei es jetzt in einem und Quantengesetzmäßigkeiten ausnutzen, wie zum Beispiel das Bender-Modell im Festkörper für Halbleitertechnologie. Oder in einem Gas, wo ich sozusagen kollektiv Gasatome anrege und sie von einem diskreten Energieniveau sozusagen relaxieren lasse, damit dann auch einen Laserpuls erzeugen kann mit einer diskreten Frequenz, ist es eben bei den Quantentechnologien der zweiten Generation so, dass ich mir wirklich einzelne Quantensysteme, wie Sie schon gesagt hatten, vornehme und deren Zustand durch entsprechende Apparaturen eben versuche zu manipulieren und diese Quantensysteme aber auch isolieren muss. Also vielleicht können Sie da noch mal kurz näher drauf eingehen, was das eigentlich technisch bedeutet, was da die technischen Herausforderungen sind, um Quantensysteme isoliert einzeln manipulieren zu können und mit welchen Methoden das passiert.
Also da haben Sie vollkommen recht, das ist technisch mit das prägnante oder das offensichtlichste, dass dort etwas anders ist. Wenn man Bilder sieht, beispielsweise von Quantencomputern, dann sieht man große Kryostaten. Da muss immer irgendwas kalt werden, gekühlt werden. Und das ist schon eine berechtigte Frage, warum eigentlich? Dazu muss man sich im Schritt davor überlegen, ich muss immer ein Quantenbit mir irgendwo erzeugen. Quantenbit ist ein quantenmechanisches Zwei-Niveau-System, also zwei quantenmechanische Energieniveaus muss ich irgendwie isolieren und kontrollieren. Und die Kontrolle, die funktioniert jetzt dadurch, dass ich resonante Strahlung üblicherweise einstrahle in diesem Quantenbit. Und je nach Plattform, die ich wähle, ob das jetzt ein Supraleiter ist, wo die Energielücke zwischen den beiden Quantenbit-Niveaus im Gigahertz-Bereich liegt oder bei Atomen, Ionen, wo das im optischen Bereich liegen kann, muss ich sicher sein, dass die Umgebung eine solche Anregung nicht machen kann. Und das bedeutet beispielsweise für Festkörper-Quantenbits, dass ich verhindern muss, dass die Hintergrundstrahlung, die ich immer habe, die Raumtemperatur beispielsweise, nicht in der Lage ist, solche Anregungen zu machen. Und wenn man sich einmal das als Physiker weiß man, die Wärmestrahlung wird durch das Planck'sche Strahlungsgesetz beschrieben, dann sieht man, dass bei Raumtemperatur im Mikrowellenbereich extrem viele Photonen, viele Anregungen da sind. Und das heißt, bei Raumtemperatur könnte ich niemals ein Quantenbit im Mikrowellen mit Energieabstand im Mikrowellenbereich kontrollieren. Da würde die Wärmestrahlung sofort Anregungen machen und das möchte man in keiner Quantenberechnung haben. Deswegen müssen diese Systeme gekühlt werden, auf kryogene Temperaturen, wo die Umgebungstemperatur eben keine Anregung mehr machen kann. Und ähnlich ist das auch in gefangenen Ionen, gefangenen Atomen. Da ist es eher, dass die Bewegungsenergie kontrolliert werden muss, dass die Teilchen nicht weglaufen, nicht abhauen, sondern für hinreichend lange Zeit gefangen bleiben und kontrolliert werden können. Und das heißt, da muss eine Menge an Technologie entwickelt werden, um die Systeme im Vakuum zu halten bei Atomen oder Ionen. Das heißt, da braucht man Ultrahochvakuumtechnologie. Und vielleicht, um das mal in Beziehung zu setzen, man kann das mit einer Größe vergleichen, die mittlere freie Weglänge, die Teilchen zurücklegen, bevor sie mit einem anderen Teilchen stoßen. Das ist in der Luft Nanometer, Subnanometer. Deswegen empfinden wir Luft als kontinuierliches Medium, wenn wir es einatmen. In diesen Ultrahochvakuumapparaturen sind das aber Zehntausende von Kilometern. Und das heißt, da muss man eine riesige oder viele Größenordnungen an Druck überwinden, um in einen Bereich zu kommen, dass die Quantensysteme hinreichend lang leben. Dazu gehört als zweites Kühltechnologie. Das ist bei Festkörpern große Kryostate, wo mit flüssigem Stickstoff, flüssigem Helium, verschiedenen anderen Verfahren Temperaturen im Milli- und Submilli-Kelvin-Bereich erreicht werden. Bei den kalten Atomen und gefangenen Ionen ist das Laserkühlung, wo ich dann mit sehr präzisen Laserquellen Teilchen abbremsen kann und damit auch in den Submikro-Kelvin-Bereich komme. Und das zeigt schon, dass eine Menge Lasertechnologie nötig ist, die man andererseits aber auch für Photonen als Quantenbits gut gebrauchen kann, wo die Herausforderung eher darin liegt, sehr deterministisch einzelne Photonen herzustellen und vor allem einzelne Photonen auch sehr verlässlich zu detektieren. Das sind so ganz grob die wesentlichen Technologien, die die Quantentechnologie 2.0 als sogenannte Enabling Technologies, nennt man es im Englischen, zugrunde liegenden Technologien braucht.
Wenn ich zurückdenke an meine Studienzeit, an die Experimentalphysikkurse und die verschiedensten Praktika, die ich zu absolvieren hatte, dann war es eben so, dass man ja in Laboren stand und Sie hatten jetzt schon Vakuumkammern auch erwähnt, das Ganze ziemlich viel Raum einnimmt. Wohingegen, wenn man jetzt an einen Laser denkt, jeder hat schon mal einen Laserpointer in der Hand gehalten, das Ganze ja schon relativ miniaturisiert ist. Von daher vielleicht die Frage, inwieweit sind die Quantentechnologien 2.0, welchen technologischen Reifegrad kann man diesen Technologien eigentlich momentan zuschreiben?
Das hängt sehr davon ab, welche Anwendung wir gerade anschauen. Sie haben vollkommen recht, die photonischen Technologien, die haben einen enormen Fortschritt gesehen und die sind auch fest in der Anwendung verankert. Und da brauche ich gar nicht aufzählen, was es alles gibt, von der Unterhaltungsindustrie über die Medizintechnik, Kommunikationstechnologie. Also da ist eine Menge an Ingenieurskunst in die ursprünglichen Grundlagenforschung reingesteckt worden. Und damit haben wir fantastische Geräte, mit denen wir heute arbeiten können. Ich erinnere mich auch, die ersten Laser, sogenannte Pumplaser, also die ursprünglich mal die optische Energie zur Verfügung gestellt haben, die waren 1,5 Meter groß und haben Kilowatt an Energie verschlungen. Und das wurde durch Ingenieur- und Entwicklungsarbeit, wurde das tatsächlich reduziert, sodass die sehr effizient geworden sind, sehr klein geworden sind.
Können Sie da sagen, in welchem Zeitraum das war? Also wie viele Jahre das ungefähr zurückliegt? Und
das sind vielleicht 20 Jahre, die das tatsächlich gebraucht hat, um auch die Art der Lasererzeugung umzustellen auf Festkörperlaser, Faserlaser und so etwas. Und das sind die Technologien, die sehr stark auf photonischen Plattformen basieren, sind auch die, die schon am nächsten zur Anwendung gekommen sind. Und dazu gehört beispielsweise, also man unterteilt ja typischerweise die Quantentechnologien in 4 Säulen, das Quantencomputing, die Quantensimulationen, das Quantenkryptographie ist eine davon und schließlich Quantensensorik. Und die Quantenkryptographie, das ist typischerweise der Austausch, die Erzeugung eines sicheren Schlüssels für die Kommunikation, um Nachrichten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Und dieser Austausch von Schlüsseln basiert auf der Austausch Verteilung von verschränkten Photonen zum Beispiel. Und da ist die Technologie so weit, dass das tatsächlich kommerziell schon erhältlich ist. Also da kann man Geräte kaufen, die über entweder Fasernetzwerke so etwas herstellen. Es gibt aber auch eine Menge Forschungsaktivität, um beispielsweise von Satelliten verschränkte Photonenpaare auf verschiedene Basisstationen auf der Erde zu senden. Das ist sehr weit gediehen und ist schon sehr nah an der Anwendung oder bereits kommerziell erhältlich.
Genau, da gibt es auch, gerade wenn man dann auf den Bereich der in den Bereich der Standardisierung schaut, was die Übertragungsprotokolle anbelangt, gibt es da auch schon einiges an Aktivitäten, wo eben festgelegt wird, in welcher Weise die Photonen etwas plattformuliert über oder durch die Glasfaser transferiert werden. Wie sieht es da in dem Bereich des Sensings aus?
Das Sensing ist, glaube ich, das, wo auch schon relativ oder Beispiele zu finden sind, die relativ nah an der Anwendung sind. Ein Beispiel sind sogenannte SQIDs, Magnetometer, die empfindlichsten Magnetometer sind, die wir haben. Die basieren auf supraleitenden sogenannten Josephson Junctions. Und die messen Magnetfelder, die so winzig sind, dass man beispielsweise an der Oberfläche des Schädels Hirnströme messen kann, also Aktivität im Gehirn. Es gibt neue Bestrebungen oder neue Ansätze über Farbfehlstellen in Diamant beispielsweise, auch Vektormagnetometrie zu betreiben. Und das sind Kombinationen von zum Teil bekannten Grundlagenerkenntnissen, die schon in der Ingenieursverbesserung sind und wo es tatsächlich darum geht, die Anwendungen herzustellen und zur Verfügung zu stellen.
Genau, und dann hatten wir noch als dritte Säule sozusagen das Quantencomputing. Das war ja auch innerhalb unseres Podcasts schon Schwerpunktthema. Da haben wir auf jeden Fall gelernt, dass der technologische Reifegrad noch nicht ganz so weit gediegen ist wie die vorher genannten Quantenkommunikation und Quantensensing. Gerade was die Skalierung anbelangt, gibt es hier doch noch fundamentale Probleme bei den einzelnen Hardware-Plattformen. Sei es jetzt in Bezug auf die Kühlung zum Beispiel, so dass man da vielleicht noch eher von einem Forschungsstadium sprechen kann.
Genau, und Forschung, ich glaube, es ist so an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung, da sind bestimmt noch viele clevere Ideen nötig, um augenscheinliche große Steine im Weg zur Seite zu räumen, aber auch wieder Ingenieursverbesserungen. Das heißt, wie miniaturisiere ich das? Wie verbessere ich beispielsweise spektrale Eigenschaften von Laserquellen, die dann am Ende meine Fidelity, also die Güte meiner Operationen, limitieren? Wie miniaturisiere ich die Sachen? Sie haben die Skalierung genannt, die natürlich eines der ganz großen Fragezeichen ist. Aber auch dann Fehlerkorrektur, wie kontrolliere ich das? Ich glaube, da ist aber eine Menge auch im Fluss, um genau diese Kombination aus technischer Entwicklung und grundlegendem besseren Verständnis zusammen einen Schritt weiterzubringen. Und obwohl die Simulation und noch mehr das Computing vielleicht noch etwas weiter von der Anwendung weg ist, sind die Erkenntnisse und die Technologien, die wir dabei entwickeln, glaube ich, in sich schon ein sehr interessantes Gebiet für die Forschung, aber natürlich auch für die Anwendung tut sich da eine Menge. Was jetzt nicht nur dem Computing zugute kommt, aber natürlich hoffentlich auch.
Genau, das Computing ist einfach medial, denke ich, relativ präsent. Und es ist nun auch faktisch durch Zahlen belegbar, dass in dem Bereich Quantencomputing die meisten Investitionen derzeit fließen, was natürlich zur Folge hat, dass es vermehrt Unternehmensgründungen gibt, Startups, die im Bereich Quantencomputing tätig sind, da die Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung vorantreiben. Und mit diesem erhöhten Finanzierungs- oder Investitionsfluss steigt natürlich auch die Nachfrage nach entsprechenden Personen mit Expertenwissen. Und das führt uns dann vielleicht jetzt auch zu dem eigentlichen Thema unseres Gesprächs, nämlich der Ausbildung. Da stellt sich dann natürlich die Frage, Quantentechnologien der ersten Generation hatten wir eingangs kurz diskutiert, dass es da gibt es natürlich schon entsprechende Ausbildungsformate. Es gibt beispielsweise an der Leibniz-Universität seit einem Jahrzehnt mittlerweile einen Masterstudiengang zu optischen Technologien. Aber wieso ist aus Ihrer Sicht, wird es jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich notwendig, das bestehende Ausbildungsportfolio, will ich es mal nennen, zu erweitern, um entsprechende Studiengänge, die sich mit den Quantentechnologien der zweiten Generation auseinandersetzen und dann entsprechend Personen qualifizieren?
Ja, wenn man die Anforderungen an an einen Forscher, an einen Entwickler, einen Quanteningenieur sozusagen, mal genauer betrachtet, dann sieht man, der braucht nicht nur Physik, der braucht auch ein Verständnis darin, wie man Algorithmen vielleicht programmiert, der braucht auch ein Verständnis, was die zugrunde liegende Mathematik ist. Und am Ende muss natürlich alles technisch umgesetzt werden. Das heißt, er braucht auch eine ganz solide Ingenieurausbildung. Und das heißt, keine der Disziplinen alleine ist ideal, um die Anforderungen der des Quanteningenieurswesens, der Quantentechnologien 2.0 zur Verfügung zu stellen, sondern es ist tatsächlich eine sehr interdisziplinäre Frage. Das heißt, auch jemand, der einen Quantencomputer baut, muss je nachdem, was er tut, entweder genauer wissen, was dort mikroskopisch passiert, oder aber eben gar nicht und interessiert sich eher für die Algorithmikebene, wie bestimmte Baugruppen miteinander reden können und Quanteninformationen austauschen. Und das bedeutet, dass ja, eine neue Ausbildung nötig ist, die dem allen Rechnung trägt. Das heißt, man möchte am liebsten verschiedene heterogene Grundlagen von Ingenieuren, von Mathematikern, von Informatikern abholen, um sie dazu zu befähigen, am Ende an der, ich nenne es jetzt mal Quantenrevolution 2.0, tatsächlich mitzuwirken. Neue Anwendungen zu bauen und eben all die Techniken, die man dafür braucht, auch zu erwerben.
Kann man sagen, dass die heutigen Systeme, prominentes Beispiel ist natürlich immer wieder der Quantencomputer, einfach so komplex sind und so viele Querschnittsthemen adressieren, ja, dass allein daher schon dann der Bedarf an dedizierten Studiengängen resultiert?
Die Komplexität ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Und wenn ich in die Labore gucke, und da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt in ein Labor schaue, wo wie bei uns kalte Neutralatome angeschaut werden, gefangene Ionen oder superleitende Quantensysteme. Das ist eine Kombination aus dem Verständnis der Physik, aber auch, was sind die technischen Limitierungen? Und da muss man über das kommerziell Erhältliche oftmals hinausgehen. Und das sind tatsächlich Fragestellungen der Regelungstechnik oder der Detektion, wie kitzel ich noch Signale aus kleinstem Rauschen heraus. Und das sind tatsächlich also Kombinationen, die man auf der Schnittstelle von einzelnen Disziplinen und Ingenieurwesen findet. Ein zweites Beispiel ist aber auch, dass die Quantenwelt eine neue Art von Limitierung beiträgt, möchte ich mal behaupten. Und das liegt im Rauschen. Also Fragen wie, was limitiert mich eigentlich, wenn ich komplett alles Technische in einer idealen Welt in der Lage wäre, wegzunehmen. Und dann stellt sich raus, Quantensysteme rauschen intrinsisch. Und das ist relativ einsichtig, wenn man sich vorstellt, man hat einen Laserstrahl, den man detektiert auf einer Fotodiode und schwächt den so weit ab, dass am Ende nur noch einzelne Photonen detektiert werden. Dann kommt aus der zufälligen Detektionszeit der einzelnen Photonen, ja, die kommen nicht absolut regelmäßig an, sondern die kommen zu zufälligen Zeiten an. Allein aus der Tatsache entsteht ein Rauschen, das wir Schrotrauschen nennen und eine wichtige Limitierung ist. Und das ist eine Sache, die aus der Quantenphysik kommt, die man erstmal so lernen muss, die aber natürlich jetzt bei der technischen Umsetzung extrem wichtig ist. Das heißt, das ist etwas, was man dann auch Ingenieuren erstmal nahebringen muss, dass es nicht ausreicht, nur mein System so gut wie möglich zu bauen, sondern ich möchte idealerweise mit Quantentricks auch Quantenrauschen natürlich irgendwie überkommen, austricksen und verbessern. Und das heißt, das zeigt nochmal mehr, warum eigentlich ein interdisziplinäres Herangehen das Ideale wäre.
Um jetzt konkret bezogen auf den Fernstudiengang, der dann an der RPTU zum Wintersemester diesen Jahres startet. Das ist ja ein Masterstudiengang. Was für theoretische Grundkenntnisse müsste man da mitbringen, wenn man da diesen Studiengang absolvieren möchte?
Lassen Sie mich einen Schritt vorher anfangen, dann wird das vielleicht etwas klarer.
Gerne.
Den Studiengang haben wir mit der gleichen Motivation gemacht wie viele Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland. Nämlich mit dem Wissen, für die Fachkräfte, die wir brauchen, haben wir zu wenige Absolventen. Also wenn man sich überlegt, dass wir würde alles so super funktionieren und einschlagen, wie wir uns wünschen, dann ist der Flaschenhals ganz klar die Absolventinnen, Absolventen, wir Doktorandinnen, Doktoranden, die Masterstudenten, da haben wir nicht genug, um den Bedarf in den Firmen abzudecken. Das bedeutet, man muss einmal strategisch schauen, wo kann ich denn Potenzial wirklich noch heben und in diese Richtung befähigen. Das ist natürlich, grundständige Studiengänge zu schaffen, die genau das leisten, was ich eben gesagt habe, interdisziplinär mit der Ausrichtung Quantentechnologie auszubilden. Das wird aber auch nicht reichen. Und das ist auch ein vielschichtiges Problem. Das hängt damit zusammen, dass einmal tatsächlich die Zahl der Studierenden in der Physik und in den Naturwissenschaften nicht steigt im Moment, sondern tendenziell eher fällt. Ein anderer Ansatz ist, dass man jetzt schaut, wo gibt es vielleicht noch Potenzial, wo man interessierte und qualifizierte Leute weiterqualifizieren kann, zu Quantentechnologien, die vielleicht enorme Erfahrungen in anderen Bereichen haben. Und da schauen wir gerade zu Firmen, die in diesen Basistechnologien bereits arbeiten. wo die Mitarbeiter vielleicht Quantenphysik in grundlegender Form mal gehört haben, vielleicht auch nicht, aber eben eine Kernkompetenz haben in Lasertechnologie, in Detektorbau oder so etwas und jetzt nur einen Schritt noch brauchen, um Quanteneigenschaften dort mit reinzunehmen. Und das geht also klar in die industrielle Weiterbildung, Weiterqualifizierung. Und da hat sich der Masterstudiengang, den die RPTU hier in Kaiserslautern anbietet, zum Ziel gesetzt, eine akademische Weiterbildung zu bieten. Das heißt auch für Personen, die vielleicht mit einem Bachelor oder einer Softwareausbildung in einem Unternehmen arbeitet, aber jetzt in die Quantentechnologien gehen möchte, einen Master zu erwerben, wo all diese Kompetenzen beigesteuert werden. Und das bedeutet, da das so breit ist, ist uns vollkommen klar, dass die Interessentenschaft sehr heterogen ist. Mathematiker hat natürlich ein enorm großes Wissen im Bereich Mathematik. Ein Ingenieur, der
kennt die Anwendung aber nicht.
Ja, genau, der möchte vielleicht in die Algorithmik gehen und muss jetzt erstmal schauen, was sind eigentlich die Quanteneigenschaften, wie funktionieren diese Quantenalgorithmen, wo sind da die Limitierungen. Auf der anderen Seite des Spektrums findet man vielleicht einen Ingenieur, der als Lasertechniker arbeitet, wo die Firma jetzt in den Bereich Technologie gehen möchte, wo es um einzelne Photonen geht. Und auch da wollen wir ein Angebot machen, dass jetzt Limitierungen, Detektortechnik, aber eben auch die grundlegenden quantenphysikalischen Eigenschaften vermittelt werden. Das heißt, wir versuchen dort schon alle mitzunehmen. Was tatsächlich absolut nötig ist, ist, der Studiengang ist auf Englisch. Das heißt, ausreichende Kenntnisse in Englisch sind nötig. Und die Sprache der Quanten ist ultimativ die Mathematik. Das heißt, ein grundlegendes Wissen in Mathematik und bestimmten Eigenschaften ist nötig oder zumindest die Bereitschaft, das sich anzueignen. Also es gibt grundlegende Kurse auch in Mathematik, wo wir versuchen, das alles aufzufrischen und jeden wieder auf dem Stand abzuholen, auf dem er vielleicht 10, 15 Jahre nach dem Studium ist. Aber die Bereitschaft, sich da nochmal reinzuknien, die ist mit Sicherheit auch nötig. Und dann kann jeder in die Richtung gehen, die er möchte. Und da ist uns auch vollkommen klar, dass ein Mathematiker, der jetzt vielleicht in einer Branche arbeitet, wo es sehr um Algorithmik geht, sich nicht unbedingt spezialisieren möchte im Detektorbau.
Okay, das heißt, Sie unterscheiden dann in Ihrem Studiengang oder anders formuliert, der Wahlbereich ist entsprechend größer ausgelegt, sodass man ja je nach Präferenz Hardware, Software sich dann spezialisieren kann?
Genau, also die ersten zwei Semester sind ein Grundlagenstudium. Da geht es um die absoluten Grundlagen der Quantentechnologie. Da werden alle sowohl mathematische Kenntnisse, grundlegende Algorithmen, aber auch Techniken und physikalische Grundlagen vermittelt bekommen. Das geht einher mit einem numerischen Praktikum und einem experimentellen Praktikum.
Aber dann also numerisches Praktikum meint im Endeffekt die Arbeit mit dem Computer, um bestimmte mathematische Probleme mit dem Computer zu lösen.
Ganz genau. Und da geht es unter anderem auch darum, sowohl von sehr einfachen Sachen als auch dann mal an einem kleinen Modellsystem Quantenalgorithmen zu implementieren, dass man sieht, wie sowas funktioniert.
Haben Sie da spezielle Hardware-Plattformen, zu denen Sie Zugang haben?
Also es gibt einerseits frei zugängliche Hardware-Plattformen mit wenigen Qubits. Und der Rahmen, in dem wir uns bewegen, der bleibt bei diesen wenigen Qubits. Das heißt, das echte Rechnen jetzt auf großen Quantenrechnern mit Dutzenden von Quantenbits ist jetzt hier nicht nötig, weil tatsächlich Ziel ist es, vor allem in diesem Grundlagenteil, die absoluten grundlegenden Prinzipien herauszuarbeiten.
Okay.
Der Wahlbereich, von dem Sie sprachen, der nimmt den größten Teil ein, das sind dann drei Semester, und der orientiert sich an diesen Säulen der Quantentechnologie. Das heißt, da gibt's, man muss zwei Vertiefungsfächer wählen und die können aus dem Bereich sein Quantencomputing, Quantensimulation, Quantum Sensing oder Quantum Cryptography. Und zwei sind nötig und damit die anderen nicht komplett hinten runterfallen, sind die Einführungskurse sind dann ein verpflichtendes Nebenfach. Das heißt, zwei Vertiefungsrichtungen werden intensiv gemacht in drei Semestern Und die anderen beiden Säulen, da wird zumindest mal reingeschnuppert.
Okay.
Und vielleicht, wenn ich das noch abrunden darf, abgeschlossen wird das alles im letzten Semester mit einer Masterarbeit. Mhm. Also man sieht, der Master hier hat 6 Semester. Das liegt daran, dass wir uns vollkommen im Klaren sind, dass wir interessierte Studierende aus der Industrie ansprechen. Die haben einen Job, die sind da eingespannt, haben eine Familie. Das heißt, das ist vollkommen auf Teilzeitstudium ausgerichtet, ist gestreckt auf 6 Semester. Und die Masterarbeit, die soll auch im Industrieunternehmen durchgeführt werden.
Das ist natürlich sehr sinnvoll.
Das heißt, da suchen wir zusammen mit den Studierenden ein interessantes Thema raus. Ein Betreuer ist im Unternehmen, ein Betreuer ist an der Uni. Und das ist dann die Masterarbeit. Nach 6 Semestern wird die eingereicht. Und dann ist der Master hoffentlich bestanden.
Aber es gibt ja in Deutschland das QTEC, ein Industriekonsortium, dem ja namhafte DAX-Konzerne angehören. Gibt es da dieserseits ja Interessensbekundungen oder gab es in der Vergangenheit beim Aufsetzen des Studiengangs Kommunikation und besteht sozusagen da der Push der Industrie auch, dass der Bedarf kommuniziert wird an die Universitäten?
Ja, also das gibt es auf vielen Ebenen. Einerseits ist der Studiengang, die Inhalte werden entwickelt im Rahmen eines Projekts, das vom BMBF gefördert wird. Und da ist ganz klar die Ausrichtung in Richtung Industrie. Das heißt, dieser Fachkräftemangel, dem soll begegnet werden. Und das ist tatsächlich bereits im Vorfeld zu dieser Ausschreibung schon gelaufen. Das ist identifiziert worden als eine der Gefahren für die Entwicklung oder für den Fortschritt der Quantentechnologien. Konkret bei uns, ja, dieses Projekt hat einen Industriebeirat, den haben wir immer mit einbezogen. Und da geht es um Fragen aller Art, von wie teuer darf das denn sein, was für Inhalte wünscht ihr euch, was muss auf jeden Fall drin sein, was ist vielleicht nicht so zentral, was kann man auch dann, um die Belastung der Studierenden nicht zu hoch zu machen, vielleicht weglassen. Wie viele Wahlmöglichkeiten sollte denn dort drin sein, beziehungsweise was soll vielleicht dann enger gefasst werden? Da haben wir immer Rücksprache mit der Industrie gehalten, um möglichst etwas anzubieten, wo natürlich dann die Industrie auch gerne ihre Interessenten hinschickt.
Es gibt ja jetzt neben dem bald startenden Studiengang Quantum Technologies an der RPTU, gibt es ähnliche Studiengänge, oftmals unter dem Namen laufend Quantum Engineering, also sagen die zukünftige Quanteningenieurin, beispielsweise in Ulm, im Saarland, in Würzburg, aber auch im deutschsprachigen Ausland, also beispielsweise an der TU Wien oder auch an der ETH Zürich. Vielleicht nochmal zu dem bestehenden Studienangebot abgrenzend, ja, worin unterscheidet sich da auch Ihr Studienangebot und das, ja.
Genau, also wir sind auch interessiert an jeglicher Quantentechnologieausbildung in verschiedener Form. Das kann auch sehr technologisch sein. Wir haben auch einen sogenannten Erasmus Mundus Masterstudiengang zu Quantentechnologien zusammen mit den Universitäten Dijon und Aarhus. All diese Studiengänge sind grundständig, konsekutiv. Das heißt, die Vorstellung ist, Schüler kommen von der Schule, schreiben sich an der Universität ein und studieren jetzt Quantentechnologien oder etwas, ein MINT-Fach im Bachelor und dann Quantentechnologie im Masterstudiengang. Da kann ich auch nur sagen, das ist hervorragend. Da ist die RPTU Kaiserslautern-Landau mit dabei, international und national. Dieser neue Studiengang, der Fernstudiengang, der adressiert allerdings jetzt eine komplett andere Zielgruppe. Der adressiert die Interessenten, die schon lange im Berufsleben stehen. Und tatsächlich, um sich bei uns einzuschreiben, um zugelassen zu werden, muss der Interessent, die Interessentin mindestens 1 Jahr lang einschlägige Berufserfahrung nachweisen. Das heißt, wir möchten tatsächlich nur die anziehen, die bereits in den Basistechnologien arbeiten und sich jetzt weiterqualifizieren möchten akademisch zu den Quantentechnologien.
Kann man jetzt als interessierte Person, wenn man für 1-2 Jahre als Werkstudent, Studentin gearbeitet hat, zählt das auch schon als ausreichende Berufserfahrung?
Also man braucht erstmal einen qualifizierenden Abschluss. Das heißt, man muss einen Bachelor-Abschluss vorweisen. Und dann ist tatsächlich, ja, wenn dort hinreichend lange Tätigkeit in einem Unternehmen vorzuweisen ist, dann, ich möchte jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen, ob da ein Praktikum ausreicht oder nicht. Da gibt's Regeln, die dann auch unser Fernstudienzentrum auf Nachfrage immer kommuniziert. Aber tatsächlich, mir ist wichtig, wir treten hier eigentlich nicht in Konkurrenz mit den grundlegenden Studiengängen, sondern wir wollen eine neue Zielgruppe adressieren.
Am Ende, wenn der Studiengang gestartet ist und dann der erste Jahrgang ihn erfolgreich absolviert hat, wie stehen dann die Jobchancen für die Absolventen, Absolventinnen?
Also idealerweise haben die ja alle schon einen Job. Die haben einen Job, machen parallel das Studium und haben dann auf einmal einen Master, der sie weiterqualifiziert, mit dem sie dann in eine höhere Position wechseln können. Und das können tatsächlich neue Abteilungen sein, in denen jetzt Quantentechnologien vorangebracht werden. Manche möchten sich vielleicht qualifizieren, dass sie statt einer Ingenieurtätigkeit tatsächlich eine Forschungstätigkeit übernehmen oder ins Management wechseln. Da gibt es relativ viele verschiedene Motivationen, das zu tun. Generell, wenn wir jetzt mal im größeren Rahmen gucken, auch die grundlegenden Studiengänge mitnehmen. Ich glaube, die Jobaussichten, die sind sehr gut. Wenn also die Quantentechnologien an sich beinhalten ja extrem viele Kompetenzen, die auch in den Basistechnologien benötigt werden. Und das heißt, wenn es jetzt mal dazu kommen könnte, dass in den speziellen Quantentechnologien in diesem oder jenem Feld kein Job frei ist, dann gibt es garantiert in den Basistechnologien interessante Stellen, weil am Ende der Technologie treibt die Wirtschaft den wirtschaftlichen Erfolg. Und da bin ich überzeugt, dass das weiterhin in den nächsten Jahren ein erfolgversprechendes Feld sein wird.
Genau, Sie haben schon so ein bisschen jetzt die gesellschaftliche Relevanz auch von den Quantentechnologien der zweiten Generation angesprochen. Man liest ja häufig, wenn man sich etwas für das Thema Quantencomputing interessiert, dass es sich um eine disruptive Technologie handelt und ja Berechnungen möglich werden, die vorher mit klassischem Computing nicht möglich waren. Beispielsweise im Bereich der Medikamentenentwicklung, wenn es darum geht, Energien von Molekülen oder deren Wechselwirkung zu berechnen. Wie gesellschaftlich relevant schätzen Sie denn, dass das Thema Quantentechnologien 2.0 mittelfristig, sagen wir, in den kommenden 10 Jahren ein?
Ja, die Zukunft ist immer ein bisschen schwer vorherzusagen. Deswegen, sage mal meine Meinung. Sie haben das Quantencomputing erwähnt. Das hat natürlich ein enormes Potenzial. Sie haben einige Anwendungen genannt. Für mich kommt dazu noch Optimierungen von allen möglichen Dingen, Produktionsprozesse, Logistik, was auch immer, was natürlich dann im Sinne von Nachhaltigkeit und Effizienz ein Einsparpotenzial bietet. Ich fange etwas weiter vorne an. Bei den Quantencomputing ist das Skalierungsproblem immer noch ein präsentes. Das heißt, wir leben in der sogenannten NISQ-Ära. Wir leben mit Systemen, die sind mittelgroß, die rauschen, die sind nicht perfekt. Und wir müssen gucken, finden wir mit diesen Systemen trotzdem Anwendungen, wo die Quanteneigenschaften einen Mehrwert bieten. Und tatsächlich werden die nächsten Jahre, glaube ich, zeigen, ob es das gibt. Das ist von meiner Warte her noch nicht abschließend geklärt, ob wir das tatsächlich erreichen werden oder nicht. Aber es lohnt sich, dahin zu gucken. Ich bin Wissenschaftler, ich bin Forscher aus Grundlagenfragen. Ich finde das einfach spannend zu sehen. Aber das heißt, in dieser Quantencomputing-Ära, in der wir uns gerade befinden, ist das noch eine offene Frage. Wenn wir allerdings zu anderen Anwendungen der Quantentechnologie gucken, Simulationen und noch mehr, Kryptographie und das Sensing, da ist vielleicht die Folge nicht ganz so disruptiv. Andererseits bin ich absolut überzeugt, dass solche Produkte in absehbarer Zeit in unserem Alltag angekommen sein werden. Dass man einen Magnetfeldsensor kauft, der eben nicht auf dem Hall-Effekt basiert, sondern einen anderen Sensor hat, einen kleinen Diamanten oder so etwas, und dafür deutlich kleiner ist und man damit endoskopisch bei Hirnoperationen vielleicht etwas mehr lernen kann, als wir das bisher tun. Und das sind tatsächlich Dinge, die nicht ganz so disruptiv sind, aber auf die Dauer tatsächlich in unser Leben diffundieren werden. Und deswegen glaube ich, dass dort sowohl finanziell, also ökonomisch, als auch dann wissenschaftlich eine Menge noch zu erforschen und zu entwickeln ist.
Das heißt, jetzt nochmal objektiv positiv zusammengefasst, kann man sagen, dass über die vergangenen 2 Jahrzehnte vielleicht im Bereich der Quantentechnologien viele Fortschritte, technologische Fortschritte erzielt wurden, sodass jetzt in den vergangenen 5 Jahren vielleicht gerade durch das Thema Quantencomputing getrieben natürlich viele staatliche Investitionen, aber auch Privatinvestitionen getätigt wurden. Und die Ideen, die quasi von Wissenschaftlern kommen, mittlerweile aus den Laboren luken und interessant werden für die Gesellschaft, für die Industrie, für die Wirtschaft, und dadurch auch zunehmend ein Bedarf daran besteht, Menschen auszubilden in diesen Technologien. Und die bestehende Studienlandschaft und es durchaus sinnvoll ist, die bestehende Studienlandschaft zu erweitern, eben durch Studiengänge, die die aktuellen Erkenntnisse bezüglich der Technologien vermitteln. Und die Jobaussichten, wie Sie es eben ja auch schon ausgeführt haben, sind definitiv gut, weil unabhängig von der konkreten Quantentechnologie, sei es Sensing, Computing oder Kommunikation, man ja im Bereich der Basistechnologien und des mathematischen Rüstzeugs ja auch, Sie hatten ja die numerische Implementierung angesprochen. Das ist ja auch was man unabhängig jetzt von Quantentechnologien 2.0 in anderen Bereichen nutzen kann, die Programmierkenntnisse, die man da vermittelt bekommt. Sodass es am Ende sehr sinnvoll erscheint und gut zu hören ist, dass in dem Bereich eine Erweiterung des Studienangebots stattfindet. Vielleicht abschließend zum Thema Physik vermitteln. Wie vermitteln Sie am liebsten Ihren Studierenden physikalische Themen und Problemstellungen?
Das ist eine sehr gute Frage, die mich tatsächlich auch immer umtreibt. Und ich hole ganz klein bisschen aus. In dem Projekt, das diesen Studiengang hervorbringt, konzipiert und entwickelt, haben wir auch eine didaktische Komponente. Das heißt, einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die beschäftigen sich genau damit, wie kann man die Inhalte am effizientesten einer breiten, heterogenen Zuhörerschaft, Leserschaft vermitteln. Und eine Schlussfolgerung, die ich da rausgezogen habe, ist, dass man möglichst viele verschiedene Repräsentationen benutzen sollte. Das bedeutet, wenn ich sage Quantenbit, dann stellt sich jeder was anderes vor. Der Physiker, für den ist das irgendwie, wir nennen das die Bloch-Kugel, die da irgendwo steht, nach dem Felix Bloch, der das für die Kernspintomographie gemacht hat. Der Mathematiker, für den mag das ein mathematisches Ket sein, was er hinschreibt, der es im Hilbert-Raum lebt. Und ein Ingenieur, für den ist das vielleicht der Schaltkreis, der Schwingkreis, der dann quantisiert wird. Und das heißt, die Formel, das Bild, das ich habe, diese Blochkugel oder die physikalische Implementierung sind jeweils Repräsentationen ein und desselben. Und ein Ziel von mir ist es, zu versuchen, bei der Vermittlung von Physik möglichst viele dieser Repräsentationen mitzunehmen, weil jeder irgendwie was anderes hat, mit dem er gut lernt. Und die Kunst am Ende, Physik zu verstehen, ist es, zu übersetzen zwischen Repräsentationen. Dass ich eine physikalische Fragestellung in mathematische Sprache übersetze, vielleicht was ausrechne, dann aber in der Lage bin, wieder zurück zu übersetzen, was bedeutet das denn für meine Intuition, was bedeutet das denn für meinen Schaltkreis. Und wenn ich das kann und tatsächlich gut damit umgehen kann, dann ist meine Erfahrung, haben die Studierenden tatsächlich auch den größten Mehrwert. Und das benutzt an Medien Alles, was geht. Das können Videos sein, Simulationen, kleine Anschauungssachen. Da muss man mal ein Experiment mitbringen. Natürlich Tafel, alles, was geht, um möglichst von allen Seiten zu gucken, wie derselbe Vorgang im Experiment, in der Mathematik und in der Intuition ablaufen kann.
Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal sagen, für diejenigen, die dann nach dem Abschluss des Bachelorstudiums Physik, reine Physik, feststellen, dass ihnen das Ganze vielleicht etwas zu theoretisch und trocken ist. Da denke ich, bieten diese neuen Studiengänge, die angeboten werden, nennen wir sie jetzt einfach mal Quantum Engineering Masterstudiengänge, denke ich, eine gute Möglichkeit, doch etwas anwendungsbezogener auch der Physik zu frönen.
Absolut. Absolut. Ja. Also wir machen sowieso hier vor Ort in Kaiserslautern genau diese Erfahrung. Wir haben einen Studiengang Technophysik auf der Schnittstelle zwischen Ingenieurwissenschaften und Physik. Wir haben andere, die sich eher in Richtung Mathematik und Theorie bewegen. Am Ende muss jeder seine Neigung nachgehen und schauen, wie er jetzt die Physik mit seiner Motivation und Neigung ausleben kann, will ich mal so sagen. Weil Probleme und Herausforderungen gibt's genug.
Ich denke, das ist ein super schönes Schlusswort. Probleme und Herausforderungen haben Sie gerade angesprochen. Es gibt natürlich auch einiges an guter Literatur, die dabei helfen kann, Probleme und Herausforderungen in der Physik zu meistern, insbesondere auch anwendungsbezogene Probleme. Haben Sie da abschließend für die Zuhörerschaft noch ein, zwei kleine Tipps?
Ja, was ich schon sagte, die Quantentechnologie entwickelt sich sehr interdisziplinär. Was an Literatur lange zu finden war, waren Bücher, die kamen aus der Physik und zum Teil dann aus der Quanteninformatik heraus. In den letzten Jahren wird immer klarer, dass man auch etwas braucht, was tatsächlich von der Physik für Ingenieure geschrieben ist beispielsweise. Und ich habe ein Buch mal hier rausgesucht, das ist relativ neu, Quantentechnologien für Ingenieure, und ist geschrieben von Rainer Müller und Franziska Greinert. Das sind Didaktiker aus der Physik. Und das finde ich ganz prima, weil es tatsächlich sich die Frage gestellt hat, was braucht denn jetzt ein Ingenieur, der Quantentechnologien machen will, wirklich als unabdingbare Informationen aus der Physik? Und das ist genau der Schritt, den wir machen müssen, um dieses interdisziplinäre Thema zu bearbeiten und um tatsächlich auch zu schauen, wie können wir miteinander reden? Wie redet der Mathematiker, der die Algorithmen schreibt, mit dem Informatiker, der den Software-Stack programmiert? Und wie redet der mit dem Physiker, der am Ende die Hardware baut? Und das finde ich ganz prima. Und da muss ich sagen, habe ich auch viel Spaß daran, in dieser Entwicklung mitzureden, weil hier auch die Didaktik in der Quantentechnologie einen ganz angenehmen Beitrag leistet, genau solche Fragestellungen zu bearbeiten und zu gucken, wie kommt denn die Vermittlung von Quantenphysik, Mathematik, Informatik, Ingenieurwesen beim jeweils anderen an. Also das ist eine Sache, die kann ich empfehlen für Leute, die jetzt mit wenig Mathematik einsteigen wollen, Quantentechnologie für Ingenieure.
Super. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, eine gute Empfehlung zum Ende hin. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Professor Videra, vielen Dank dafür.
Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Danke sehr. Dann machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Quantentechnologien als interdisziplinäres Feld hat der Herr Professor Videra so dargestellt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Physik eigentlich generell immer interdisziplinär ist, wenn es in Richtung Anwendung geht. Ich denke, da kommt am Ende immer irgendwie eine Form von Elektronik oder Regelungstechnik mit rein für die jeweiligen Anwendungen oder Ingenieurswissenschaften, Werkstoffkunde, Chemie. Ganz viel ist auch die Informatik mit dabei, wenn es jetzt darum beispielsweise geht, gewisse Experimente beispielsweise zu programmieren oder auch später für die Anwendung sicherzustellen, dass die richtigen Daten aufgenommen werden beispielsweise oder die Daten richtig auszuwerten. Also letztendlich braucht man als Physiker eigentlich immer viel Flexibilität, denke ich, um sich schnell neues technisches Wissen anzueignen. Und ja, wenn ich jetzt selber zurückdenke an die eigenen Arbeiten im Labor, viele Sachen hat man sich da mal selber angelesen, beziehungsweise hatte dann einfach auch die ExpertInnen im Haus. Das heißt, man hatte Leute, die sich wirklich dann bei den Spezialthemen bestens auskannten, und da gab es natürlich dann einen regen Austausch.
Ja, allerdings klang natürlich auch im Interview an, dass wo der Studiengang seinen Vorteil bietet, ist zum Beispiel auch in den Basistechnologien. Das heißt, wenn man im Studium gelernt hat, wie eine Einzelphotonenquelle grundsätzlich funktioniert, dann hat man den Vorteil, dieses Wissen sowohl im Quantencomputing, also für photonisches Quantencomputing zu nutzen, als auch für den Bereich Quantenkommunikation. Insofern ist es von der Warte aus der Interdisziplinarität, kann der Studiengang durchaus natürlich einen Mehrwert bieten. Diese eben angesprochenen Basistechnologien sind natürlich aber schon ziemlich weit in der Anwendung. Und dahingehend unterscheidet sich der Studiengang eben auch von bisherigen Studiengängen, wenn ich jetzt auch an mein Studium habe, ja wie du, ganz normal, ganz reine Physik studiert, und am Ende des Studiums oder auch nach der Promotion fehlt einem dann da manchmal doch die Perspektive für den Schritt in die Industrie. Was kann man eigentlich mit den theoretischen Kenntnissen und auch teilweise experimentellen Kenntnissen, aber was kann man damit eigentlich in der Praxis wirklich machen? Ja, und trotzdem kann man sagen, dass durch diese Benennung allein schon oder diese Schaffung neuer Studiengänge, wie jetzt dem hier vorgestellten, es die Industrie auch leichter hat bei der Auswahl von Fachkräften, weil es doch ein klar abgegrenztes Curriculum und anwendungsorientiertes Curriculum gibt, was eben diesen Fokus auf die Anwendung von Quantentechnologien legt. Und ja, auch der Draht zur Industrie für Studierende mag kürzer sein. Es wurde ja schon angesprochen, im Rahmen des Studiums wird auch ein Praktikum absolviert. Also es wird einfach es findet einfach eine stärkere Industrienähe statt als bei grundlagenorientierten Studiengängen.
Also genau, diese Fehlwahrnehmung, die kenne ich auch sehr gut, und das ist, glaube ich, tatsächlich bezeichnend, dass man am Ende des Studiums oder am Ende der Promotion dann denkt so, ja, eigentlich bin ich ein totaler Fachidiot, kann gar nichts, und wo soll ich denn jetzt in welcher Firma arbeiten? Also diese Frage stellt sich dann, glaube ich, relativ vielen AbsolventInnen. Von daher ist es natürlich sinnvoll, viele Themen, die dann letztendlich da beim zukünftigen Arbeitsplatz im Bereich Quantentechnologien nötig sind, in einem Studiengang zu kondensieren, wie es jetzt hier passiert. Und ja, letztendlich denke ich aber auch, dass man sich immer an die jeweiligen spezifischen Fachthemen beim zukünftigen Arbeitgeber anpassen muss. Und ja, das gehört halt einfach immer dazu.
Ja, und trotzdem kann man sagen, dass durch diese Benennung allein schon oder diese Schaffung neuer Studiengänge, wie jetzt dem hier vorgestellten, es die Industrie auch leichter hat bei der Auswahl von Fachkräften, weil es doch ein klar abgegrenztes Curriculum und anwendungsorientiertes Curriculum gibt, was eben diesen Fokus auf die Anwendung von Quantentechnologien legt. Und ja, auch der Draht zur Industrie für Studierende mag kürzer sein. Es wurde ja schon angesprochen, im Rahmen des Studiums wird auch ein Praktikum absolviert. Es findet einfach eine stärkere Industrienähe statt als bei grundlagenorientierten Studiengängen.
Ja. Ein anderer Aspekt, der mir dann auch nochmal bei diesem ganzen Denken über diese Interdisziplinarität aufgefallen ist, nochmal den Blick auf das Quantencomputing zu werfen im Vergleich zu beispielsweise der Quantensensorik oder Quantenkommunikation. Und da ist dann doch mein Eindruck tatsächlich, Quantencomputing, was jetzt die Interdisziplinarität angeht, ist da einfach die Königsdisziplin. der Quantentechnologien. Mein Gedankengang war da so, dass ja bei der Sensorik und Quantenkommunikation man ja eigentlich mit wenigen Quanten arbeitet, beispielsweise mit einzelnen Photonen bei der Quantenkommunikation oder einer Stickstofffehlstelle in einem Diamanten in der Sensorik. Und beim Quantencomputing ist es halt einfach so, dass man tatsächlich einfach eine ganze schiere Menge an Quanten braucht, diese dann untereinander auch noch möglichst gut verschränkt sein sollen. Und das bedingt einfach ganz andere Anforderungen dann auch an die technischen Aufbauten. Und dementsprechend ist das Quantencomputing schon eine sehr komplexe Angelegenheit, insbesondere dann auch mit Blick auf die Anwendungen. Und was ich auch denke, die Quantensensorik und die Quantenkommunikation, die haben natürlich ganz klare Einsatzfelder. Also wenn man jetzt einen Quantensensor hat, dann ist der beispielsweise da, um Magnetfelder zu messen. Oder bei der Quantenkommunikation geht es halt um den Schlüsselaustausch für die Kryptographie. Beim Quantencomputing hingegen ist es halt so, dass dann, wenn man jetzt einen Quantencomputer hernimmt, der dann auch mächtig genug ist, mal in der Zukunft, ist es halt wirklich so, dass der dann auch vielfältig einsetzbar ist. Das heißt, da hängt es dann wirklich davon ab, von der Anwendung, wo möchte man den einsetzen. Dann braucht man spezifische Algorithmen dafür, abhängig von dem jeweiligen Einsatzgebiet. Und schon allein in diesem Sinne ist Quantencomputing ein komplexeres Thema. Und gleichzeitig denke ich auch, dass das einfach der Grund ist, warum jetzt Quantensensorik und Quantenkommunikation schon weiter fortgeschritten sind, weil es einfach ja klare Anwendungsgebiete gibt und die Technologie dann vielleicht doch nicht, gerade was jetzt die Anzahl der Quanten angeht, die da zum Einsatz kommt, nicht ganz so komplex ist wie beim Quantencomputer.
Ja, du hast das Quantencomputing als Technologie nochmal prominent angesprochen, als Königsdisziplin sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass gerade hier diese dedizierten Studiengänge einen Mehrwert bieten können, weil die Auszubildenden einfach auch komponentenübergreifend Wissen vermittelt bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Masterstudiengang als Quantum Engineer abgeschlossen habe, dann habe ich zwar auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, spätestens der Masterarbeit, einen Schwerpunkt gesetzt, aber ich habe trotzdem in den Kursen, die ich besucht habe, aller Wahrscheinlichkeit nach auch die grundsätzlichen Funktionsweisen von Komponenten vermittelt bekommen. Sei es jetzt Einzelphotonendetektoren, Einzelphotonenlichtquellen, die Kryotechnik. Insofern ist es dann für mich auch leichter, wenn ich dann in einem Unternehmen anfange, was Quantencomputer baut, mit anderen sogenannten Quanteningenieuren vielleicht mich zu verständigen. Also darin sehe ich auf jeden Fall auch einen Vorteil.
Ja, also es ist einfach klarer zugeschnitten von der Thematik her, was letztendlich dann später auch nötig wird, wenn man jetzt in einem Unternehmen beispielsweise anfangen möchte, das Quantencomputer baut. Genau, vielleicht noch ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist. Es wurde auch gesagt, dass der Studiengang in Englisch angeboten wird. Man sieht also, da wird der Studiengang schon auf ein internationales Publikum ausgerichtet. Ja, und das unterstreicht, glaube ich, auch mein generelles Gefühl, dass sich Firmen das einfach nicht mehr leisten können, auf englischsprachige Fachkräfte zu verzichten. Und ich denke, da findet jetzt auch ein Kulturwandel in den Unternehmen statt, den ich absolut begrüße. Und in diesem Sinne würde ich auch einfach mal konstatieren, dass Deep Tech hier sehr gut miteinander verbindet.
Deep Tech verbindet, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Vielleicht lässt sich trotzdem noch eine kleine Anmerkung dazu machen, wenn ihr nach Gleichgesinnten sucht. Es gibt immer mal wieder von Unternehmen, beispielsweise wie IBM oder Google, auch Hackathons, wo ihr euch ausprobieren könnt und eure ersten Quantenprogramme zum Beispiel schreiben könnt, schauen könnt, ob das Thema Quantencomputing zum Beispiel überhaupt was für euch ist, bevor ihr anfangt, da einen dedizierten Studiengang euch in einem dedizierten Studiengang einzuschreiben. Es gibt auch weitere Ausbildungsangebote, beispielsweise von der Initiative Qubit by Qubit. Wir haben euch einfach mal ein paar Beispiele für gute außeruniversitäre Ausbildungsmöglichkeiten in die Sendungsnotizen gepackt. Und ja, dann an dieser Stelle:
Zieht aus und vernetzet euch.
Genau.
Verschränkt euch.
Verschränkt euch und ja, bis bald.
Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.